Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Professor Stefan Wohlfahrt. Das ist der Lehrstuhlinhaber und Direktor der Klinik für zahnärztliche Prothetik, Biomaterialien und des Zentrums für Implantologie. Da kommen wir gleich noch drauf. Das heißt Sie recht herzlich willkommen hier bei uns in der Runde. Hallo, Herr Professor Wohlfahrt. Erste Einstiegsfrage, die ist immer identisch. Warum sind Sie Mediziner geworden? Wie kam das?
Ja, das war ein Entwicklungsprozess, ehrlich gesagt, vor allem, wie ich zur Zahnmedizin kam. Früher wollte ich eigentlich Chemie studieren und wollte dort in die Wissenschaft gehen. Das hat mich immer fasziniert und bin dann mit einem Schulaustausch in ein großes Chemiewerk gekommen. Ich glaube, es war Bayer. Und war von dieser Größe wirklich erschlagen. Also war so erschlagen, dass ich gedacht habe, will ich das wirklich machen, in so einem großen Betrieb arbeiten? Und natürlich hätte es andere Möglichkeiten gegeben, aber das war was, was damals eben für mich mit ausschlaggebend war, zu überlegen, ob es auch andere Wege gibt oder andere Ideen. Ich habe dann 2 Jahre Zivildienst in der Psychiatrie gemacht und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich fand dieses Arbeiten mit Menschen und zu sehen, wie sich Menschen unter Therapie entwickeln, wahnsinnig spannend. Jetzt hat natürlich Psychiatrie und Zahnmedizin nicht so viel miteinander zu tun. Dann ergab sich daraus, dass ich gesagt habe, ich würde gerne in den chirurgischen Bereich gehen. Ich habe mir dann verschiedene OPs auch angeguckt, die ich innerhalb dieses Krankenhauses mir anschauen konnte. Und auch das hat mich fasziniert, aber mir war diese Größe und diese, ja, wie soll man sagen, auch zum Teil der Ton, der in diesen OPs herrschte damals, ich erzähle jetzt von mir als 18-Jähriger oder als, als 20-Jähriger, einfach auch zum Teil zu hart. Und dann habe ich gedacht, wo kann ich das alles miteinander verbinden? Und jetzt komme ich zur Zahnmedizin. Ich hatte einen sehr, sehr guten Zahnarzt und habe eben gesehen, dass der unglaublich mit seinen Händen arbeiten muss, habe aber auch dann bei ihm hospitiert und habe gesehen, wie das ein tolles Handwerk ist, was man auf der einen Seite macht, auf der anderen Seite aber auch diese medizinischen Aspekte mir sehr gut gefallen haben. Die Zufriedenheit der Patienten, wenn die größere Restaurationen bekommen haben, hat mich fasziniert. Und die Option eigentlich, diesen Beruf ausüben zu können, auch in der Selbstständigkeit und das gut machen zu können. Das waren so die Schnittmengen, die mich letztendlich zur Zahnmedizin gebracht haben.
Sie haben ja dann umfassenden Werdegang. Ich glaube, Sie sind im Allgäu geboren, sind ja dann einmal vom Süden der Republik auch zwischendurch erstmal über Marburg, glaube ich, auch ganz in den Norden einmal gekommen. Wollen Sie uns einmal kurz mitnehmen, welche Reisen Sie auf dem Karriereweg so quasi absolviert haben?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich muss zugeben, als ich mit 20 zum Studium nach Marburg gefahren bin, war ich noch nie in meinem Leben so hoch im Norden, weil sich mein Leben eher im Süden abgespielt hat, Richtung Italien. Und als ich mit meinem VW-Bus, der fuhr nur 90, dann endlich in Marburg ankam, dachte ich, das Meer muss gleich kommen, aber das war nicht so. Also insofern war das wirklich eine Besonderheit für mich. Ich habe dann 5 Jahre in Marburg studiert. Ich wollte mit Absicht in einer kleinen, schönen Studentenstadt studieren, habe mir Marburg bewusst ausgesucht. Und das ging auch voll auf für mich. Also es war ein tolles Studium dort, tolle studentische Atmosphäre auch, die ich sehr geliebt habe. Und von da aus bin ich dann nach Köln gegangen und bin in eine Praxis gegangen, weil ich eigentlich ursprünglich gar nicht vorhatte, an die Uni zurückzugehen, weil ich, wie gesagt, eigentlich die Idee hatte, vielleicht mal eine eigene Praxis aufzumachen. Als ich allerdings dann länger in diese Praxis hineingeschaut habe, habe ich gesehen, wie viele offene Fragen ich noch habe und wie wenig ich eigentlich weiß. Das ist mir da einfach bewusst geworden. Und ich habe gesehen, dass der Chef, den ich hatte, das war ein guter Zahnarzt, aber er konnte mir die Fragen eigentlich nicht beantworten. Und ich wurde immer neugieriger und habe dann eine Fortbildung mal besucht, wo 3 sehr renommierte Professoren gegenseitig gestritten haben auf hohem wissenschaftlichen Niveau, und das war faszinierend für mich und da habe ich gedacht, da muss ich hin. Und so habe ich mich an der Uni nochmal beworben an verschiedenen Lehrstühlen und bin dann so nach Kiel gekommen und Ja, und dann war ich plötzlich doch ganz im Norden gelandet. Mhm. Und da hat es mir auch sehr gut gefallen. Und ich hatte einen Chef und Mentor, der mich sehr gefördert hat, der meine Stärken herausgefunden hat und mich in meinen Schwächen so weit gebracht hat, dass ich auch mit denen gut umgehen konnte. Und und so war ich 11 Jahre in Kiel und hatte da eine sehr gute Zeit und habe mich vor allen Dingen dann auch neben der Klinik natürlich auch in der Lehre und in der Forschung dann so weit bringen können, dass ich bereit war, auch mal einen Lehrstuhl übernehmen zu können. Und das hat sich dann hier in Aachen ergeben. Und so bin ich dann 2008 nach Aachen gekommen, nach 11 Jahren Kiel.
Da war auch das Meer, ne?
Dann. Genau. Und das Problem in Aachen, also so sehr ich Aachen liebe, ist, dass Aachen weder die Berge noch das Meer hat, aber immerhin die Nähe zum Meer, wenn man mal 2,5 Stunden fährt.
Ja, dann soll ich. Zahnärztliche Prothetik, ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen, ne? Aber also gewissermaßen wieder Zähne so weit zu ertüchtigen, dass sie wieder nutzbar sind. Biomaterialien, man denkt da als Laie an die alte Diskussion rund um Amalgam, Metalle, die man nicht im Mund haben möchte. Was steckt da genau hinter?
Also vielleicht lassen Sie mich zu der Prothetik noch was sagen, weil ich glaube nicht, dass sich jeder vorstellen kann, warum mich das so fasziniert. Da denkt man eher an Prothesen oder sowas, das ist aber gar nicht so mein primärer Fokus. Das Interessante an der zahnärztlichen Prothetik ist, dass man eigentlich mit sehr komplexen Problemen zu tun hat. Also man hat, ich übersetze es jetzt mal in eine Alltagssprache, man hat eigentlich mit Altbausanierung zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sanierungen sind oft sehr, sehr anspruchsvoll und letztendlich ist eben die Kunst, den Altbau so zu sanieren, dass er hinterher auch in die Landschaft passt, zu den Menschen passt. Und das fasziniert mich daran. Und das bedeutet jetzt wieder übersetzt in die Zahnmedizin oder zurück übersetzt, dass wir eben Situationen haben, die für die Patienten großes Leid bedeuten im Alltag. Das kann man sich als jemand, der kein Problem mit seinen Zähnen hat, gar nicht vorstellen. Aber wenn Sie sich vorstellen, Sie können nicht mehr richtig essen. Sie können gerade im Alter, wo das Essen auch, der Genuss auch eine wichtige Sache ist, Sie können vieles gar nicht mehr essen. Wenn Sie eine Rede halten, haben Sie Angst, dass irgendwie die Zähne rausfallen. Wenn Sie lachen, haben Sie das Gefühl, das sieht furchtbar aus. Und das sind alles Dinge, die Menschen wirklich umtreiben. Und wenn sie da helfen können, ist das eine ganz tolle Sache. Und diese Hilfe ist eben auch was nicht mit einem Termin gemacht ist, sondern das sind meistens Behandlungen, die sich über ein Jahr hinziehen. Man hat also ein sehr enges Verhältnis zu seinen Patienten letztendlich dann auch. Und dadurch, dass es Implantate gibt, ist dieser Beruf für mich erst interessant geworden. Weil damit haben wir die Option, die Situation wieder so herzustellen, wie sie mal war. Und wir haben wenig Situationen, wo wir nicht wirklich sehr gut helfen können. Wir müssen ganz selten sagen, da kommen wir nicht weiter. Und das ist was mich fasziniert. Und die Dankbarkeit, die Patienten dann haben, wenn das wieder in Ordnung ist, und die sie über Jahre spüren, wenn die Patienten weiterhin zu ihnen kommen, das ist was mich wirklich in den Beruf trägt.
Implantat ist ja auch immer so leicht gesagt. Man denkt sich als Laie, dann nimmt man irgendein Produkt und schraubt es in den Kiefer. Manchmal ist gar kein Kiefer da, ne? Oder zumindest nicht mehr genug, um das Material entsprechend zu verankern. Ich weiß nicht, wie viel Millimeter das in den Kiefer eingebracht werden muss, aber ich glaube, 3 reichen nicht aus. Ne? Wie arbeitet man da? Wie kommt man da an das Knochenmaterial, wenn es weg ist?
Also mit 3 mm lagen sie ganz gut. Die kürzesten Implantate, die es heute gibt, sind 4 mm. Die sind aber noch die sind wirklich neu im Forschungsbereich sozusagen. Und die Standardimplantate sind zwischen 8 und 13 mm lang. Und in der Breite zwischen 3 und 5 mm breit. Sie bringen das auf den Punkt. Das Problem ist, wenn die Zähne weg sind, dann bildet sich der Knochen zurück. Es gibt natürlich immer sensible Strukturen wie Nerven, die Kieferhöhle, die man nicht verletzen darf. Und da gibt es verschiedene Knochenaufbautechniken. Einige, die man in der Zahnarztpraxis beherrschen kann, die wir auch jetzt in unserer Klinik durchführen, aber auch viele, die größere Augmentationen, also Knochenaugmentationen bedürfen. Und da arbeiten wir dann eben eng mit der Mundkiefer-Gesichtschirurgie, mit dem Professor Hölze zusammen, wo wir das dann gemeinsam machen. Und das müssen Sie sich so vorstellen, dass das wirklich auch eine ganz tolle Symbiose ist, weil dann wir sozusagen von der zahnärztlichen Seite definieren, wo müssen die Zähne hin. Und wenn man weiß, wo der Zahn hin muss, dann weiß man, wo das Implantat hin muss und dann weiß auch der der Chirurg, wo er dann den Knochen hinpflanzen muss, damit eben dann hinterher das Ganze eins auf dem anderen aufbaut. So wie sie ein Haus bauen. Das bauen sie auch vom Keller nach oben und nicht, in dem Fall definieren sie eben erst, wo muss das Dach hin, wo müssen die Stockwerke hin und dann definieren sie, wo sie dann das Implantat setzen müssen. Und so ist das ein ganz enges Zusammenspiel, das aber jetzt hier in dieser Klinik, muss man sagen, auch vorbildlich miteinander funktioniert.
Gibt es so Fälle, wo Sie sagen, da kann ich jetzt nicht helfen oder bin ich mit meinem Latein am Ende?
Ja, mit meinem Latein bin ich öfters mal am Ende. Aber deshalb bin ich an einer Uniklinik, wo man eben immer wieder den Austausch hat mit Menschen, die eben in bestimmten Bereichen wieder mehr wissen und zusammen sind, ist schon sehr stark. Aber natürlich gibt es Situationen, wo man einfach sagen muss, dass da geht jetzt nichts mehr. Also ein schönes Beispiel sind Therapien mit Bisphosphonaten, antiresorptive Therapie nennt man das, die sich eben die bei Osteoporose, bei verschiedenen Krebsarten sehr wichtig für die Menschen sind, aber für den Kiefer schlecht sind, weil sie im Prinzip dort den Stoffwechsel ändern und dazu führen können, dass es zu Entzündungen im Knochen kommt. Und das sind spezielle Patienten, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, mit Implantaten ist man extrem vorsichtig, bei bestrahlten Patienten ist man vorsichtig. Und und dann ist es so, dass natürlich nicht nur der Chirurg oder der Zahnarzt oder der Behandler entscheidet, was gemacht werden kann, sondern natürlich auch der Patient entscheiden muss, wie viel Invasivität lässt er zu. Und das ist auch ein sehr schöner Teil, finde ich, des ärztlichen Daseins, dass man eben mit dem Patient für seine individuelle Situation die ideale Therapie findet. Ja, und das findet man nur gemeinsam, indem man sich Zeit nimmt für den Patienten, indem man ihm zuhört, indem man rausfindet, was sind wirklich seine Nöte, wo ist vielleicht der richtige Kompromiss zwischen dem, was er eben sagt, ich kann mir das vorstellen, dass diese Operation an meinem Körper durchgeführt wird, dafür habe ich den Benefit hinterher, trage aber auch wiederum dieses Risiko. Also all diese Punkte muss man ja gegeneinander abwägen.
Jetzt ist es natürlich auch eine sehr filigrane Arbeit, sowohl mit Händen als auch in einem Raum, der sehr begrenzt ist, wo man nicht einfach, ich sage ganz salopp, die Motorhaube aufmachen kann, um mal richtig für Licht und einen klaren Einblick zu sorgen. Ist das nicht wahnsinnig frickelig?
Sie haben ein super Beispiel gebracht mit der Motorhaube und das Licht reinlassen. Also ich habe die ersten zwei Jahre wirklich sehr mit mir gehadert in diesem Beruf, weil ich immer wieder diese Limitation gespürt habe, ich sehe zu wenig. Ja, ich habe nicht genug Licht, ich habe das nicht groß genug vor Augen. Ja. Und obwohl meine Augen sehr gut waren, das lag jetzt nicht daran, dass ich nichts gesehen habe. Und dann habe ich, als ich an der Uniklinik anfing, angefangen mit Lupenbrillen zu arbeiten. Diese Lupenbrillen, das sind ganz schön große Brillen. Ja, das sieht aus wie so ein kleines Fernglas, was man vorne auf der Lupe, auf der Brille hat. Und darauf wird noch ein Licht gesteckt. Und wenn Sie das aufhaben, dann haben Sie eine zwischen vierfache Vergrößerung und achtfache Vergrößerung. Und Sie haben das Licht da, wo Sie es brauchen. Und ich sage immer, das ist dann wie im Wohnzimmer arbeiten. Oder Sie würden sagen, wie die Motorhaube aufklappen und Platz haben. Weil man sieht riesengroß das, was man macht. Und damit... Damit stimmt diese Augen-Hand-Koordination und damit kann man wahnsinnig toll arbeiten. Und seitdem ich das habe, ist diese Arbeit in diesem begrenzten Bereich für mich sehr gut möglich. Wobei Sie natürlich recht haben, also man sollte Zahnmedizin nur machen, wenn man Spaß an der feinen Arbeit hat und wenn man dazu auch in der Lage ist und geschickt genug ist. Wenn man das nicht ist, ist es ein furchtbarer Beruf. Also es fängt schon damit an, dass man über einen Spiegel arbeiten muss zum Teil. Das heißt, Sie müssen umschalten können zwischen dem, dass Sie den Bohrer direkt sehen, dass Sie den dann spiegelverkehrt sehen, dann führen Sie ihn hier andersrum. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich das mache, keine Ahnung. Das funktioniert aber einwandfrei. Und ich kenne Leute, die können das gar nicht. Und dann hat man extreme Schwierigkeiten. Und
der Patient auch.
Ja, der Patient dann auch. Und der Patient kriegt es vielleicht erstmal gar nicht so mit, aber wenn man dann selber kritisch seiner Arbeit gegenüber ist und sieht, man schafft es gar nicht so, wie man es sich wünscht, das ist, glaube ich, der größte Grund für Burnouts bei Zahnärzten, dass sie eben diesen Anspruch, den sie auch im Studium antrainiert bekommen, mhm. ja, diesen Perfektionismus, dann, mhm. dass sie den nicht leben können. Mhm. Das ist ganz unangenehm für die Kollegen.
Glaube ich.
Und ja, da habe ich das Glück, dass dank der Lupenbrille das nicht so ist. Aber hätte ich keine Lupenbrille mehr, könnte ich den Beruf heute definitiv nicht ausüben. Mhm. Nicht so, wie ich ihn mir vorstelle.
Mhm. Mhm. Wahnsinn. Zu den Biomaterialien, wenn man mal so ein bisschen in die zahnärztliche Werkstoffkunde schaut, dann kann man erstmal sagen, es ist wahrscheinlich komplexer, als man denkt, weil da werden doch hohe Kräfte wirksam bei den Zähnen, ne? Ein bisschen wie beim Plattenspieler, also wenig Auflagefläche, viel Druck, gleichzeitig feuchtes Milieu, es muss bioverträglich sein, da scheidet ja schon mal ganz viel an Stoffen einfach aus oder ist halt zum Teil unbezahlbar. Ne? Können Sie uns da was zu sagen?
Ja, das ist natürlich auch, da bin ich auch jetzt in eine tolle Zeit hineingeboren worden, muss ich sagen. Dadurch, dass diese vollkeramischen Materialien sich sehr stark weiterentwickelt haben und jetzt großflächigen Einsatz haben, kann man eben auf der einen Seite hochästhetische Restaurationen machen, die Sie definitiv nicht mehr unterscheiden können von den natürlichen Zähnen. Sie haben verschiedenste Härtegrade bei diesen Materialien, die man in unterschiedlichen Bereichen einsetzen können. Sie haben diese super Biokompatibilität der Keramiken und Sie haben den großen Forschungsbedarf, der trotzdem da ist, ja, und der auch mich fasziniert und deshalb ist auch die Keramiken ein wichtiger Bereich meines Forschungsgebietes. Und Sie haben den Plattenspieler erwähnt, auch wieder ein schönes Beispiel. Ja, wir haben eben diese punktuellen Kontakte, die entstehen, wenn man ganz fest zubeißt und jeder weiß ja, wie viel Kraft man mit seinen Zähnen aufbringen kann. Also wenn Sie da mal so einen Kern von einer Olive dazwischen hatten, dann macht es einen riesen Schlag und dieser Kern ist kaputt und Sie fragen sich, wie habe ich das gerade gemacht? Ja, wenn Sie Pech haben, ist der Zahn auch kaputt. Aber also diese Kräfte sind unglaublich, die man im Mund hat. Und darauf muss das Material vorbereitet sein. Wir haben eben in diesem Werkstoffkundelabor oder Labor für Biomaterialien eben auch sogenannte Kausimulatoren, das sind riesige Maschinen, die also zigtausend Mal auf so eine Krone einhämmern und mit, da ist dann Gewicht drauf und es haut immer wieder da drauf und somit wird sozusagen mit brutalen Mitteln in Richtung Stiftung Warntest das dann eben getestet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir die Biomaterialien natürlich auch im Mund testen, schauen, gibt es bestimmte Entzündungsmarker, Interleukine, die speziell eben, wenn wir die Materialien verwenden, vermehrt entstehen oder weniger entstehen? Wie ist die Anlagerung von Plaque, also von Zahnbelag an diesen Materialien? Und ist es weniger bei Vollkeramik gegenüber Metallen? Und das sind sehr spannende Fragen. Die Frage geht dann weiter, auch wieder Richtung Implantate, die traditionell aus Titanlegierungen, aus Titan im Prinzip bestehen. Und dann im Knochen, also der Knochen lagert sich direkt an dieses Titan an und es ist so eng mit dem Knochen verbunden, dass sie das nicht mehr rausnehmen können. Jetzt müssen sie rausfräsen, so ein Titanimplantat. Und das Gleiche kann man inzwischen auch mit Zirkonoxid-Keramiken machen. Da ist die Forschung noch nicht ganz so weit, aber die Ergebnisse sind jetzt auch ziemlich gut und das ist auch wieder ein sehr starker Patientenfaktor. Es gibt eben Patienten, die sagen, in meinen Mund kommt kein Metall, warum auch immer. Ja, dann kann man sagen, okay, wir haben eine Alternative. Das ist eine Keramik und das ist dann für manche Patienten auch wieder Gold wert sozusagen, dass es die Alternative gibt, die sie sich für ihr Leben wünschen und die sie auch brauchen, um eben zufrieden zu sein mit dem, was wir da machen.
Gibt es noch Themen, wo Sie sagen, forschungstechnisch, das würde ich aber gerne für mich nochmal erschließen oder ein Feld aufreißen oder für eine bestimmte Frage noch eine Antwort finden?
Als ich mich fasziniert, wie gesagt, auch immer die Antwort des Patienten. Man nennt es Patient-Related Outcome Measures, also das sind Werte, wo wirklich der Patient dann sagt, ist das, was wir eigentlich als Zahnärzte machen, wirklich was, was dem Patienten auch wirklich was bringt. Und die Frage muss man sich schon stellen, wir sind oft selbst fasziniert von dem, was wir tun und sagen, oh, das ist doch ganz toll, wie wir das gemacht haben, aber die Frage ist berechtigt, wenn man sagt, ist vielleicht eine einfache Lösung für diese 70-jährige Patientin genauso gut und eben viel weniger aufwendig, viel kostengünstiger vielleicht. Und dem nachzugehen, das ist ein spannendes Feld für mich. Und dann natürlich alles, was um die Implantate herum ist, ist was mich fasziniert. Ich bin heute auch besonders gut drauf, weil wir heute gerade einen großen Grant gewonnen haben von zwischen 100 und 200.000 Euro, wo wir jetzt wieder eine tolle Forschung also am Patienten direkt machen können, wo wir neue Therapiemethoden austesten wollen. Und das ist schön und faszinierend und dauert aber auch immer sehr lang, muss man sagen. Also so viel kann man sich oft auch gar nicht vornehmen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, wo mir auch sehr viel dran liegt, ist letztendlich dieses Wissen auch weiterzugeben. Ja. Und ich habe ein Buch geschrieben über Implantatprothetik, was im Moment vergriffen ist, deshalb, weil ich gerade an der zweiten Auflage arbeite und das in, glaube ich, jetzt 7 Sprachen übersetzt ist. Und das war eigentlich auch ein persönliches Highlight für mich, in meiner Berufskarriere sowas schreiben zu können und sowas auf die Wege zu bringen und vor allen Dingen auch von Zahnärzten ein sehr gutes Feedback zu bekommen, dass das eben auch sehr gut ankommt, dass es ihnen wirklich hilft im Alltag, ihre persönliche Klinik besser zu machen. Ja. Und das ist was jetzt nicht Forschung ist, was eher Lehre ist, aber was, Sie haben ja mich gefragt, was mich fasziniert oder wo mir viel dran liegt, das ist auch was mir sehr wichtig ist.
Apropos Lehre, ich kann mich erinnern, das ist jetzt auch schon ungefähr 9 Jahre hier, da war ich noch relativ jung hier im Haus, da habe ich eine Veranstaltung mitgemacht, da ging es um die Einweihung des zahnärztlichen Simulationslabors. Und da hat der Professor Ittel damals ein paar lobende Worte gesagt und hat auch gleichzeitig gesagt, es wäre, und ich glaube, das habe ich seither auch so noch nicht gesehen, dass Sie jemand gewesen sind, der von Anfang an relativ viel seiner Berufungsmittel für die sozusagen Aufstockung und die Weiterentwicklung der Lehre in die Hand genommen hat. Und wenn man sich das heute anguckt, ist es ja schon faszinierend, wenn man diesen ganzen Bereich dort sieht. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
Also, ich glaube, das hat Professor Ittel damals richtig aufgefasst. Für mich ist schon natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Zahnmedizin an der Universität ist die Lehre. Und die der Unterschied zur Medizin ist, dass wir ja berufsfertige Zahnärzte ausbilden. Ja, das heißt, die können direkt in die Praxis gehen. Ja, die müssen zwar, wenn sie eine Kassenzahnzulassung haben wollen, erstmal nochmal 2 Jahre in der Praxis arbeiten, wo sie mit einem Zahnarzt zusammenarbeiten, aber die sind sozusagen direkt Flügge, wenn sie aus dem Nest der Universität rausspringen. Ja, und das ist ja ganz anders wie in der Medizin, wo man ja noch eine sehr lange Facharztausbildung vor sich hat. Und das fand ich eigentlich immer sehr spannend und sehr gut. Und daher auch für mich ganz klar, dass im Prinzip der Lehrebereich sehr, sehr gut ausgestattet werden muss. Denn nur dann können Sie das machen. Das ist in der Zahnmedizin halt auch mit vielem finanziellen Aufwand notwendig. Und gut, Simulationsbereiche sind ja heute sehr en vogue. Das war es vor 10 Jahren auch schon. Also nicht, dass ich das erfunden hätte. Aber ich wusste eben, dass ohne eine gute Infrastruktur werde ich diesen Lehrstuhl nicht antreten. Das hätte ich auch nicht gemacht. Und das muss ich auch jetzt dann der universitären Leitung und auch dem Dekanat dann wirklich positiv bestätigen, dass diese Zusagen auch wirklich eingehalten wurden und sehr gut umgesetzt wurden und letztendlich der Zahnmedizin in Aachen dann tolle Ausgangssituationen gegeben hat. Was wir da gebaut haben, sind Simulationseinheiten, das sind Puppen, die ausschauen wie Menschen, ja, und also auch einen Mundbereich haben, der genauso groß ist wie der eines Menschen mit so Wangen aus Gummi, die sie in jede Position fahren können, wie sie auch einen Menschen fahren können. Und sie haben genau die gleichen Instrumente wie auch an einem Zahnstuhl. Es ist wirklich wie ein Flugsimulator, es ist ein Patientensimulator. Und da lernen die, wie man das später am Patienten macht. Und die Studierenden behandeln ja ab dem 7. Semester Patienten, nicht selbstständig, auch natürlich mit Assistenz oder mit Überwachung durch Assistenten und Oberärzte, aber werden dann sehr früh dahin geführt. Und dafür brauchen wir eben die Simulation vorher.
Was macht denn aus Ihrer Sicht jetzt im Blick auf den zahnärztlichen Nachwuchs einen guten Zahnmediziner aus? Also welche Eigenschaften sollte ich mitbringen und welche sind erfolgskritisch?
Also ich würde mal sagen, das, was er besonders gut können sollte, ist, er muss Empathie haben, finde ich, er muss Spaß haben, mit Menschen zu arbeiten, darf keine Scheu vor der Nähe mit Menschen haben. Und Und dann natürlich sollte er eine große Freude an dem Handwerk auch haben und an diesem Feinhandwerk, was eben die Zahnmedizin komplett ausfüllt. Und innerhalb dieser Grenzen gibt es dann viele Spezialgebiete, in die man natürlich gehen kann, wo man sich dann für sich verwirklichen kann. Aber ich würde sagen, Empathie, Lust auf Patienten, Freude an der Feinmechanik, an der Feinmotorik und ein gutes Gefühl für Ästhetik sollte auch mitbringen, finde ich. Ja, das sind eigentlich für mich die entscheidenden Punkte.
Ästhetik spielt bei Ihnen ja auch, ich glaube, Sie auch privat eine gewisse Rolle. Also Sie sind dann auf verschiedenen Bereichen mit dem Thema behaftet. Ich muss es gerade nochmal so erwähnen, das ist ja im Laufe des Gesprächs an ein paar Punkten immer wieder angeklungen. Da braucht man schon einen Blick für, ne? Wenn ich tatsächlich wieder die Optik von jemandem herstelle.
Also das ist eine spannende Frage, was Sie mir jetzt stellen. Also am Anfang dachte ich, als ich diese dentale Ästhetik nicht fassen konnte und auch noch nicht den idealen Zugang hatte, dachte ich immer, dann muss man ein Künstler dafür sein, um das zu können. Das kann man nur an guten Tagen. Und habe aber dann zum Glück erkannt, dass das nicht ganz korrekt ist. Es gibt sehr viele, und das war auch Teil von Forschungsprojekten, die ich selber gemacht habe, es gibt sehr viele Längen, Breitenverhältnisse, Verhältnisse zwischen Zähnen zueinander, verschiedene Ebenen, die im Gesicht eben stimmen, passen müssen, ungefähr stimmen müssen, genau passen müssen. Und wenn man diese Dinge alle kennt, dann ist die Ästhetik, die man erzielen möchte, sagen wir auch zu einem hohen Prozentsatz kognitiv zu erfassen und auch umsetzbar. Ja. Sie brauchen natürlich immer einen starken zahntechnischen Partner, also wenn es jetzt um Ästhetik geht in der Zahnarzthypothetik, der ja letztendlich dann die Restauration, die Kronen, die Brücken, die Implantatversorgung, die Prothesen herstellt. Und da ist die Frage, wie führen Sie auch diesen an den Patienten ran? Also mir ist das aber auch ganz wichtig, dass sich auch der Zahntechniker immer auch mit dem Patienten mal trifft, dass die sich kennenlernen, damit der Zahntechniker auch weiß, Mensch, was hat er denn da für eine Person vor sich? Nicht irgendein künstliches Kiefergelenk, wo ein Gipsmodell drin ist und da muss man eine Krone machen. Das ist meiner Meinung nach nicht zielführend. Ja, und wenn man also diese Punkte einhält, die sozusagen abrufbar sind und die man sozusagen analysieren kann, in Kombination mit einem Zahntechniker, der in der Lage ist, eben wirklich das künstlerisch umzusetzen, selber in der Lage ist, die Grundlage dafür zu schaffen. Also wir müssen natürlich das Zahnfleisch, die Zähne so weit bringen, dass man überhaupt so eine ästhetische Restauration hinbekommen kann, dann klappt das. Aber wie Sie jetzt schon gehört haben, ist das natürlich eine komplexe Fragestellung. Und dazu kommt dann immer noch, dass die Fotografie in der Zahnmedizin eine wichtige Rolle spielt. Also wir dokumentieren natürlich diese Sachen einmal für die Lehre, dass wir natürlich Dinge weiter vermitteln können, in Bücher publizieren können. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, die Sachen für den Verlauf zu dokumentieren. Also wenn ein Patient 5 Jahre später kommt und sagt, schauen Sie mal, das hat sich verändert, kann man da was korrigieren, dann kann man eben nachschauen, wie war das vor 5 Jahren wirklich. Und weil da erinnert man sich natürlich nicht mehr dran und kann gucken, ist es ein Problem, was entstanden ist, weil ich vielleicht was nicht optimal gemacht habe, wo ich mich verbessern kann. Ist es was, was einfach über die Zeit kam? Ist es vielleicht was, was gar nichts an den Zähnen ist, sondern vielleicht hängt die Lippe jetzt tiefer, weil der Patient älter geworden ist oder sonst irgendwas? Und all das kann man eben dann an einer guten Dokumentation auch erkennen.
Weil für den Patienten spielt die Ästhetik wahrscheinlich sogar noch eine prioritärere Rolle als das ganze Handwerkliche, ne? Also ich bin einmal vor Ewigkeiten an der Nasenscheidewand operiert worden, dann hat er gesagt, haben wir wieder gerade hergestellt, dafür ist die Nase jetzt oben ein bisschen krumm. Ich sagte, ja gut, aber das ist jetzt irgendwie, jetzt habe ich was eingetauscht, Funktionalität gegen Ästhetik, habe ich auch nicht gewollt. Also das, für Patienten spielt das ja oftmals die entscheidende Rolle und das lässt sich wahrscheinlich auch sehr anspruchsvoll nur vermitteln an Nachwuchs, oder?
Naja, also das war das, was ich vorhin sagte, der Zahnarzt ist natürlich dafür zuständig, dass er alles, was um die Ästhetik herum ist, das heißt, die Zähne, es ist ja, wenn sie lachen, sind es nicht nur die Zähne, sondern es ist auch ganz wichtig, das Zahnfleisch, was natürlich alles miteinander in Harmonie stehen muss. Und diese Sachen erstmal in Ordnung zu bringen, ist natürlich Aufgabe des Zahnarztes. Und Und bevor so, also die Ästhetik ist so das Letzte, was eigentlich entscheidend ist. Die ganzen Grundlagen, die müssen natürlich stimmen. Und ich glaube, das macht natürlich immer einen guten Arzt aus, dass er das im Detail muss er natürlich den Patienten darüber aufklären, was zu machen ist, aber er muss es natürlich umsetzen. Und wie Sie richtig sagen, da geht der Patient davon aus, dass das auch klappt. Ja, und das sollte er auch können heutzutage. Ja. Und die Ästhetik ist das, was er sieht. Und natürlich in unserer heutigen Gesellschaft, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, ist natürlich Ästhetik was immer wichtiger wird. Und da ist die Ästhetik der Zähne, des Lachens einfach ein ganz entscheidender Punkt. Also ich meine, es gibt, glaube ich, nichts, was so oft fotografiert wird, wie das Lachen von sich selbst. Ja. Früher war es ein Problem. Also wenn Patienten kommen und die echten Zähne verloren haben oder die sind restauriert worden und es ist nicht schön, dann frage ich eigentlich immer danach, gibt es nicht ein Ausgangsfoto, wo ich sie mal sehen kann, wo sie noch ihre natürlichen Zähne hatten. Einfach um zu sehen, wie war denn die originale Form der Zähne, wie war vielleicht die Farbe der Zähne, war vielleicht dieses Spiel der Inzisalkanne vorher schon vorhanden oder war das anders. Und diese Details kann man sehr schön oft auf professionell gemachten Hochzeitsfotos sehen. Ja. Also wenn jemand im Team war, das immer so, dann waren wenn die mit den Matrosen verheiratet waren die alle in ihrer Kluft gestanden und haben gestrahlt. Und das waren die besten Bilder, um das eigentlich auszuwerten. Aber viele, die eben das Hochzeitsbild nicht haben, das ist dann oft schwierig gewesen. Also bei den Menschen, die heute, sagen wir, so über 60 sind oder so, da ist es schwierig, oft so ein Bild zu kriegen. Aber in der heutigen Generation ist es natürlich überhaupt kein Problem mehr, weil sie natürlich Hunderte Millionen Selfies. Von Selfies haben.
Ja, glaube ich.
Also wenn die iClouds nicht mal alle gelöscht werden, dann werden wir da kein Problem mehr haben. Zu wissen, wo jemand herkommt, und das ist natürlich zugleich auch dann etwas, was wir gemeinsam mit dem Patienten erarbeiten, ob wir da wieder hin wollen oder ob wir eben das ein bisschen verändern sollen und woanders hin wollen.
Ja. Ja, interessant. Ja, Herr Professor Wohlfahrt, jetzt haben wir uns ja eine ganze Zeit lang unterhalten und vielleicht eine letzte Frage noch, wenn Sie sich nochmal zurückerinnern als junger Mensch, Sie im VW-Bus unterwegs nach Marburg, was würden Sie sich als junge Menschen raten oder zurufen, wenn Sie sich einmal sprechen könnten?
Ja, das ist natürlich eine schöne Frage, wenn man das machen könnte. Ich glaube, ich würde mir zurufen, das wird ein anstrengendes Studium. Auch die Zeit danach, die Ausbildung zum Zahnarzt, das wird anstrengend, aber es ist ein wunderbarer Beruf und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich sollte auf jeden Fall versuchen, den Weg an die Uni zu finden, denn dieser Dreiklang aus Krankenversorgung, Lehre und Forschung ist, um es kurz zu sagen, einfach faszinierend.
Perfekt. Vielen Dank.
Gerne.